Unsere Themenreihe bis Ostern heißt ja befreiende Wahrheiten. So ist sie überschrieben. Und da geht es primär um das 17. Kapitel im Johannesevangelium, was wir da an befreienden Wahrheiten erkennen können. In diesem 17. Kapitel des Johannesevangeliums betet Jesus für die Gläubigen. Das heißt, Jesus betet für uns alle. Und man sieht in dem Gebet, er betet für diejenigen, die schon an ihn glauben, aber auch für die, die noch nicht an ihn glauben. Also man kann sagen, er betet wirklich für uns alle. Für uns alle ist da was drin, was Gott uns schenken möchte. Und wir haben ja vorhin gehört, dass die Überschrift heute heißt, beschenkt mit Jesus Christus. Was ist die befreiende Wahrheit, mit der uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus beschenkt? Man könnte sagen, die erste befreiende Wahrheit, die sich darin verbirgt, in Jesus Christus, ist, dass deutlich wird, wir Menschen brauchen Erlösung. Das kann man immer wieder sehen, wenn man sich so anschaut, was in dieser Welt los ist, aktuell mit dem Coronavirus. Da wird uns vor Augen geführt, wie wenig wir doch Herr der Lage sind. Wie wenig wir doch auch in unserem hochentwickelten Land noch die Kontrolle haben. Wie unsere fortschrittliche Welt doch immer noch sehr fragil ist. Wir können zwar vieles aufbauen und dann plötzlich passiert etwas, kommt etwas in Gang und dann merken wir plötzlich, dass auch wir hier in einem Wohlstandsland plötzlich mit Themen konfrontiert sind, die in anderen Bereichen dieser Welt gang und gäbe sind, dass die vielleicht volle Arztpraxen haben oder dass die Regale leer sind, weil Hamsterkäufe gemacht werden und so weiter. Wir haben vorhin gehört, auch Angst kann ein Virus sein. Wir haben auf der einen Seite den Coronavirus, aber auch das, was er auslöst mit uns. Und all diese Dinge sind immer wieder eine Chance für uns, uns bewusst zu werden, dass in dieser Welt nichts für immer bleiben wird, nichts für immer Bestand haben wird. Solche Sachen sind eine Erinnerung an die Vergänglichkeit, der diese Welt unterworfen ist. Und es ist eine Einladung von Gott an uns, uns darüber klar zu werden, dass der Tod einfach in dieser Welt immer wieder sein Recht fordert und dass es uns irgendwann auch ereilen wird. Das ist eine unangenehme Tatsache. Wir können vor ihr ausweichen, wir können sie ignorieren, verdrängen. Wir können uns fragwürdigen Trost verschaffen, aber trotz all dieser Versuche werden wir letztlich die Vergänglichkeit und den Einfluss des Todes auf diese Welt und auf unser Leben nicht loswerden. Das wird eine bleibende Bedrohung bleiben. Und deswegen ist es eigentlich eine befreiende Wahrheit, wenn man sieht, okay, wir brauchen etwas, was wir uns selbst nicht verschaffen können. Und Gott hat es uns durch Jesus gebracht. Jesus bringt uns Erlösung. Das ist die zweite befreiende Wahrheit, weil ohne die wäre die erste befreiende Wahrheit nicht ganz so hilfreich, nur einen Augenöffner zu bekommen für die Probleme und dann alleine damit stehen zu müssen. Jetzt lese ich uns die ersten drei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17 nochmal. Jesus sah auf zum Himmel und betete: Herr, Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Was ist diese Erlösung, die Jesus uns bringt? Die Erlösung, die Jesus uns bringt, diese Wahrheit, die uns befreien soll, dass diese Welt eben nicht unser bleibendes Zuhause ist, sondern dass es eine Ewigkeit gibt, für die wir geschaffen wurden, die Gott in unser Herz gelegt hat, nach der wir uns sehnen im Grunde genommen, auch wenn wir es vielleicht nicht erkennen, versuchen, diese Ewigkeitssehnsucht in einer vergänglichen Welt zu stellen, das klappt nicht. Durch Jesus wissen wir, es gibt einen Gott, den wir finden können. Und dieser Gott hat die Ewigkeit durch Jesus auf die Erde gebracht. Das ist ein Augenöffner. Jesus ist ein Augenöffner für diese viel größere Wirklichkeit, in der wir sind in dieser Welt, auch wenn wir es nicht sehen können. Durch Jesus kommt die himmlische Welt, die himmlische Sichtweise in unser Herz, in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Wollen. Und das ist das Schöne, das habe ich letzten Sonntag versucht deutlich zu machen an diesem Text. Das ewige Leben, das ist eben nicht nur eine zeitliche Dimension, das heißt, es wird irgendwann kommen, sondern das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo wir Gott erkennen, unser Herz für ihn öffnen und dadurch, dass wir dadurch mit ihm verbunden sind. Das ist nicht nur ein zeitlicher Begriff, ewiges Leben, sondern noch viel, viel mehr ein qualitativer Begriff, ein Qualitätsbegriff für das Verbundensein mit Gott. Die dritte befreiende Wahrheit, was uns mit Jesus Christus geschenkt ist, ist, dass Gott mit seiner Liebe einen Weg bahnt, damit wir tatsächlich in der Ewigkeit bei ihm sein können. Das Problem ist nämlich, dass wir hier infiziert sind. Nicht durch ein Coronavirus oder so irgendwie, sondern dass wir infiziert sind von Gottlosigkeit, von Sünde. Denn die Gebrochenheit und die Vergänglichkeit dieser Welt, die prägt uns. Die formt unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Und wenn wir uns gegenüber ehrlich hinschauen können, dann werden wir eigentlich feststellen müssen, dass Gott an dem, was in uns ist und an dem, was wir tun oder anrichten bei anderen, dass Gott dann nicht in jeglicher Hinsicht Freude dran haben kann. Von der Bibel her, wenn wir uns so anschauen, was Gott alles wichtig ist, dann stellen wir fest, dass unser Inneres, unser Geist, unsere Seele viel stärker und tiefer, viel umfassender verschmutzt und verdorben ist, als wir wahrscheinlich wahrhaben können oder mögen. Und Gott macht es nicht so, dass er uns mit einem Mal so mit aller Wahrheit über unser Leben konfrontiert und uns das ganze Ausmaß unserer Verlorenheit vor Augen malt. Das würden wir nicht aushalten, da würden wir dran zerbrechen. Aber wenn wir uns die Summe dessen anschauen, was in der Bibel steht, was Gott eigentlich von uns möchte, wenn wir uns anschauen, was Jesus in der Bergpredigt auf den Punkt bringt, was schon bedeutet, wenn ich über jemanden negativ denke und ihn abwerte, dass ich ihn dann im Grunde umbringe, oder wenn ich mit den Augen nur fremd gehe, dass ich dann Ehebruch betreibe. Wenn wir uns dieses Ganze vor Augen halten, dann ist eigentlich klar, ja, wir können nicht vor Gott bestehen. Und wenn Gott aber jetzt eine Gemeinschaft mit uns haben will, wenn er mit uns zusammen sein möchte, aber wir, weil wir so unrein sind, so unheilig sind, das nicht aushalten bei Gott, das funktioniert nicht. Was ist das, was Gott als Lösung für uns da geschaffen hat? Das Geniale, was Gott gemacht hat durch Jesus, ist, dass er uns durch Jesus heiligt. Also das heißt, dass er uns heilig macht, obwohl wir nicht heilig sind. Das steht in Johannes 17, Vers 19. Wo Jesus sagt, ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Dafür ist Jesus gestorben am Kreuz. Das ist dieser Tod am Kreuz von Jesus. Der bedeutet, dass Jesus nämlich die Folgen unserer Sünde und Gottlosigkeit, unserer Schlechtigkeit, der Unreinheit, der ganzen Verdorbenheit, die in uns ist, dass Jesus sich dem aussetzt, dass er sich für uns heiligt, also dass er sich identifiziert mit unserer Unheiligkeit. Und mit unserer Unheiligkeit identifiziert, sich der Heiligkeit Gottes aussetzt und daran zugrunde geht. Im Grunde das an sich geschehen lässt, was eigentlich für uns alle ja, die normale Konsequenz ist, aufgrund unseres, ja, verdorbenen, von der Sünde verdorbenen Inneren. Das Gute ist, weil Jesus für uns stirbt, sind wir geheiligt durch die Wahrheit, nämlich dass Jesus für uns gestorben ist. Und ich stelle mir das so richtig herrlich bildlich vor, was das dann praktisch bedeutet. Wir dürfen in diese Wahrheit, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, ich darf in diese Wahrheit, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, hineinschlüpfen, so wie in ein Kleidungsstück. Wie wenn ich mir jetzt hier einen Mantel anziehen würde, so darf ich mir die Gerechtigkeit von Jesus überziehen. Trotz all meiner Sündhaftigkeit, all meiner Unreinheit, all des Verdorbenen, was in mir ist. Das ist ein Bild, das auch im Neuen Testament verwendet wird, dass wir mit der Reinheit und mit der Heiligkeit von Jesus überkleidet werden, obwohl wir es innen nicht sind. Bei der Vorbereitung kam mir so dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wo stelle ich mich jetzt hier hin? Es gibt ja manchmal so eine Szene, da steht dann so ein Vater rum und ein Kind ist da und das Kind hat was ausgefressen und kriegt dann Schimpfe von jemand anderem. Und wo rennt es dann hin? Zum Vater. Und der sicherste Ort ist dann zwischen den beiden Beinen. Ja? Da rennt das Kind dann rein, ja? Da ist es dann sicher, da ist es dann geborgen. Und ich glaube, genau so ist es von Gott gedacht mit Jesus. Ja? Dass wir im Grunde so, ja, uns in die Herrlichkeit, in die Heiligkeit von Jesus, in die Reinheit von Jesus flüchten können, dass wir sozusagen ihm zwischen die Beine rennen, wie so ein kleines Kind, wenn wir einfach wissen, ja, wir kriegen gerade, ja, wir haben gerade etwas verbockt und wissen nicht, wie wir mit klarkommen müssen und wie wir dafür gerade stehen können. Wir dürfen uns zu Jesus fliehen. Wir dürfen in ihn hineinschlüpfen, wie ein kleines Kind zwischen die Beine seines Vaters. Und das Schöne ist, was Gott uns damit vor Augen malt. Das ist eine geistliche Wirklichkeit, die gilt in unserem Verhältnis zu Gott. Nämlich, dass Gott uns durch Jesus sagt, ich lieb euch, ihr unerlösten Menschen, die ihr eigentlich dem Tod verfallen seid und die ihr aus eigener Kraft da nicht rauskommt. Ich lieb euch so sehr, dass ich euch für die Ewigkeit nicht verlieren will und deswegen durch Jesus selber das ganze Schulter. Wenn wir in Jesus sind, wenn wir uns reinfliehen in ihn, dann heißt es, dass wir von Gott unsere Sünden vergeben bekommen. Dann heißt es, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind, weil Gott dann nicht mehr uns als Sünder sieht, sondern Jesus sieht. Und wir werden in einen ganz neuen Stand vor Gott versetzt, nämlich den Stand der Kinder. Wir sind dann Gottes Kinder. Nicht mehr die Untertanen des Königs, der Könige des ganzen Universums, sondern wir sind seine Kinder. Und das heißt, wir erhalten ewiges Leben. Und zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern es beginnt schon hier in unserer Verbindung mit Jesus und mit Gott. In Johannes 17, Vers 26 betet Jesus, ich habe ihnen gezeigt, himmlischer Vater, wer du bist. Mit seinem ganzen Leben und auch mit seinem Sterben wollte Jesus uns vor Augen führen, wer der Vater im Himmel ist. Und er sagt dann auch, und ich werde es weiter tun. Das ist nicht abgeschlossen, weil wir im Grunde das, was wir wirklich von Gott erkennen müssen, niemals vollständig werden erkennen können. Und dann spricht Jesus weiter, so wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen. Das ist das, was passieren soll. die Liebe im Herzen des Vaters, der sagt hier, ja, mein Sohn Jesus nimmt die Sünde dieser Welt auf sich, auf seine Schultern und stirbt daran. Aber ich lehne ihn nicht ab, weil ich ihn jetzt als Sünder sehe, sondern meine ganze Liebe gilt ihm nach wie vor. Und das gilt genauso auch für uns. Die Liebe, die Gott dazu gebracht hat, Jesus wieder von den Toten zu erwecken, die seinem Sohn Jesus gilt, die gilt auch für uns. Und sie soll uns erfüllen. Und dann sagt Jesus noch, und ich werde in ihnen leben. Jesus, nicht nur, dass wir in Jesus sind, sondern Jesus auch in uns ist. Wenn wir uns das jetzt so vor Augen malen, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat, dass wir vor ihm als gerecht dastehen können, auch wenn wir es nicht sind, wenn wir vor ihm als heilig dastehen können, auch wenn wir es nicht sind, geht es uns so glatt rein oder regt sich da ein bisschen Widerspruch? Wie geht's euch damit? Also bei mir kommt da so, dass ich denke so, naja, außen hui, innen pfui. Ja? So, wir sind schön von außen heilig gemacht. Gott sieht uns als heilig an, sind überkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Aber wie sieht's innen aus? Ich glaube, du, Martina, hattest das mal in der Predigt gesagt, so von außen vergoldet, ja, schön, ja. So kann man sich das vorstellen, Jesus, ja, vergoldet uns von außen. Vor Gott sind wir rein. Aber wie sieht's innen aus? Das führt mich zur vierten befreienden Wahrheit, die wir in Jesus finden können. Es geht Gott um umfassende Erlösung. Also nicht nur außen hui und schön und innen pfui, sondern innen soll es auch so werden, wie es außen ist. Dass Gott uns durch Jesus sich selbst gegenüber heiligt, dass wir in Jesus sein dürfen, das ist nicht das Ziel, sondern das ist der Anfang. Da nimmt Gott quasi das Endergebnis unserer Heiligung, unserer Erlösung vorweg. Und er hilft uns, dass wir damit hilft er uns, dass wir das Ziel überhaupt erreichen können. Denn es gibt so viel in uns, was der Veränderung bedarf und was da alles noch im Argen liegt, wo wir Erlösung brauchen, wo was zu reinigen ist, das wäre unerträglich für uns. Und Gott macht es schrittweise. Eins nach dem anderen. Jesus sagt, dass an einer anderen Stelle in Johannes 17, in Kapitel 17, Vers 17, kann man sich ganz gut merken, da bittet Jesus darum, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die Heiligung, die er uns mit dem Kreuz erworben hat, die soll auch in unserem Inneren stattfinden. Nicht nur was nach außen Gott gegenüber Dargestelltes sein, sondern soll auch in uns was heil werden, was gereinigt werden, geheiligt werden. Und ich finde es so wunderbar, dass Gott den Anfang gemacht hat durch Jesus, indem Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Denn dadurch brauchen wir keine Angst vor dem haben, was zum Vorschein kommt, dass Gott uns dafür vielleicht verurteilen könnte. Denn das hat ja Jesus alles schon getragen. Das Ergebnis unseres ganzen Heiligungsprozesses hat Gott mit Jesus schon vorweggenommen, indem wir mit seiner Gerechtigkeit überkleidet werden dürfen und uns dann einlassen können auf das, was Gott an Veränderung in uns bewirken will. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal beobachtet habt bei Kindern. Wenn Kinder so in einem Zustand sind, dass sie sich geliebt fühlen, dann kann man mit ihnen über alles reden, auch über das, was sie ausgefressen haben. Das ist für die überhaupt kein Problem. Wenn die sich geliebt fühlen, dann kann man mit ihnen darüber reden, kann man da sachlich drüber sprechen, kein Ding. Wenn Kinder sich nicht geliebt fühlen, oh, wird's ganz schwierig. Letzte Woche wieder erlebt, wie ich versucht habe, auf der Sachebene mit in einem Konflikt zwischen zwei unserer Kinder zu vermitteln. Es hat nichts funktioniert, weil eine davon sich schuldig gefühlt hat, sich angeklagt gefühlt hat. Und dann am Schluss war ich sogar der Böse als Papa, der jetzt sich da noch einmischt. Und wie kann er nur? Gott möchte uns Frieden geben, dass wir wirklich bei ihm die Geborgenheit, den Halt erleben und erfahren können, den wir brauchen, damit wir uns nicht mehr vor irgendwas fürchten müssen, was da vielleicht zum Vorschein kommt, was wir Schlimmes angerichtet haben, sondern Gottes Liebe zu uns steht felsenfest, unerschütterlich. Dafür bürgt Jesus mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung. Das, was Gott da in uns verändern möchte, das sind zum Teil gar nicht so die großen Dinge, die so gewaltig und schwerwiegend sind. Es können manchmal so ganz klitzekleine Kleinigkeiten sein, die aber doch irgendwie in uns extrem mächtig sind. Ich habe das erst gerade wieder vorgestern erlebt. War ja so ein bisschen Regenzeit jetzt, so die letzten Tage. Ich laufe unsere Straße entlang, fährt ein Auto an mir vorbei und dann so ist es so 10 Meter von mir entfernt, dann sehe ich, wie dann plötzlich Wasser rechts hochspritzt, ja, weil das Auto durch eine Pfütze gefahren ist. Und ich stelle fest, ich ärgere mich über das Wasser, das da hochgespritzt ist, kann der nicht besser aufpassen, der Autofahrer. Und dann hat mir Jesus so ganz behutsam gezeigt, hallo Tobias, der kann doch gar nichts dafür. Da ist halt eine Pfütze in der Straße und da ist eine Pfütze, die halt tiefer ist, das kann der nicht sehen. Und die Straße ist halt nicht breiter, der musste da langfahren, ja. Der hätte gar nicht ausweichen können. Also ist es ein ganz normaler Vorgang, dass es dann spritzt, ja. Und Tobias, außerdem ist doch gar niemand nass geworden, da stand niemand, ja. Dickes Fragezeichen, warum regst du dich so auf? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe gemerkt, da war so ein Automatismus in mir. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich schon erlebt habe, wie Autofahrer mich nass gespritzt haben, wo ich zum Beispiel an einer Ampel stand, ja, und dann eben eine Pfütze davor war, pfumm, ja, und dann war ich nass, dann habe ich mich geärgert, habe ich mich ausgeliefert gefühlt diesen Autofahrern, die so ja rücksichtslos sind. Und wenn ich dann so Jesus tiefer buddeln lass bei mir, was steht da eigentlich dahinter? Warum macht mir das bisschen Nasswerden überhaupt so viel aus? Ich meine, es trocknet doch wieder, die Klamotten kann man waschen. Ja? Also das war jetzt nicht ein Tsunami, der da ausgelöst wurde und hat mich weggeschwemmt und all meine Lieben sind untergegangen und so weiter. Ja? Sondern da fährt einfach ein Auto durch eine Pfütze, spritzt mich nass, mehr ist es nicht. Ja? Und da stelle ich aber fest, dass da in mir ganz tief im Grunde ein Herz ist voller Mangel. Dass ich nämlich im Grunde ja, so einen tätlichen Angriff auf mein Leib und Leben durch den Wasserspritzer schon so persönlich nehme. Brauche ich nicht so persönlich nehmen. Jesus liebt mich, ja. Aber davon ist halt im Kopf was. Aber in der Situation kriege ich vor Augen gemalt. Die Liebe, mit der Vater Jesus geliebt hat, die ist noch nicht in dem Maß in mir. Ja? In Jesus war sie viel stärker, der hat es ausgehalten. Ja? Im Garten Gethsemane, bei der ganzen Folterung, bei der Kreuzigung, der hat sich nicht über die geärgert, die da ihn ans Kreuz genagelt haben. Und da sehe ich, ja, mit diesem Blick nach innen, wie viel Arbeit Gott noch bei seinem lieben Tobias hat. Aber ich bin gerechtfertigt durch Jesus und ich brauche mich nicht verdammen. Ich darf solche Erkenntnisse zulassen, dass ich mich da völlig unnötig ärgere und dass ich deswegen nicht beschämt dastehen muss, weil ich so ein Zornigel bin, der sich dann einfach über so Kleinigkeiten aufregt, sondern liebevoll erkennen darf, durch Gott liebevoll erkennen darf. Da ist etwas, was Gott heilen möchte und wo er mich in eine Freiheit führen will. Ein letztes, noch in der Predigt, eine fünfte befreiende Wahrheit, die uns durch Jesus geschenkt ist. Und es gibt noch viel mehr, aber auf die ich jetzt in der Predigt eingehen will. Und zwar, wenn wir mit Jesus in dieser Welt leben, dann gehört Gegenwind dazu, aber Jesus ist stärker. Ich lese uns vor, aus Kapitel 17 vom Johannesevangelium, die Verse 14 bis 16, was Jesus da sagt über seine Jünger. Ich habe ihnen deine Botschaft gegeben, nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, wie auch ich kein Teil von ihr bin. Da ist die Betonung besser, genau. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu dieser Welt gehöre. Was Jesus hier vor Augen hat, wenn er von Welt spricht, ist alles, was in dieser Welt gegen Gott gerichtet ist, was Gott als Gott ablehnt, was ihn als Gott nicht haben will, was ihn überflüssig findet. Wenn Gott abgelehnt wird, ist eigentlich logisch, dass auch die abgelehnt werden, in denen Gott lebendig ist. Also wenn Gott mit seiner Liebe und durch Jesus in uns lebendig ist, wird es den Kräften dieser Welt, die Gott ablehnen, nicht gefallen. Und das heißt, wir werden Gegenwind zu spüren bekommen. Muss nicht immer offener Hass sein, so wie sich das jetzt hier darstellt. Kann auch sehr subtil sein. Als Leute, die an Jesus glauben, die Jesus in ihrem Herzen tragen, die von der Liebe Gottes erfasst sind, werden wir Fremdkörper sein in dieser Welt, die gegen Gott gerichtet ist, weil die das einfach nicht mag, weil sie das stört. Wir werden Störenfriede sein. Wir stören den Frieden, den scheinbaren Frieden in dieser Welt. Wir werden aber als Gläubige, als Leute, die die Liebe Gottes und die Jesus in sich tragen, in dieser Welt dringend gebraucht, nämlich als Hinweisgeber auf Gott. Und deswegen betet Jesus nicht darum, dass wir aus der Welt rausgenommen werden, sondern Jesus bittet darum, dass wir bewahrt bleiben vor dem Bösen. Das heißt aber, wir sind in dieser Welt den Angriffen des Feindes ausgesetzt. Und es ist eine unangenehme Wahrheit. Es ist aber auch gleichzeitig befreiend zu wissen, irgendwie gehört es dazu. Was an Anfechtungen da ist, Versagen, Schwäche, Begrenztheit, was wir bei uns selber schmerzlich erleben müssen, wo wir nicht so sind, wie wir eigentlich sein sollten, wo andere vielleicht sich nicht so verhalten, wie es gut wäre, oder was in dieser Welt passiert, zum Beispiel jetzt mit diesem Virus und so weiter, was vielleicht im Freundeskreis geschieht, wo plötzlich Leute, die wir eigentlich für Freunde gedacht haben, wo wir da ins große Fragen kommen, oh, sind die uns wirklich gut gesonnen? Sowas kann man auch in der Gemeinde erleben, in der Familie, am Arbeitsplatz, Schule und so weiter. Es wird im Grunde nie aufhören, solange diese Erde noch nicht endgültig erlöst ist. Und wenn wir das verstanden haben, dass Gegenwind dazugehört, aber Jesus stärker ist, dann stellt uns das nicht mehr in Frage oder stellt es nicht in Frage, was Jesus für uns oder mit uns schon erreicht hat. An Heiligung, an Weiterentwicklung. Sondern wir können am Grunde dann eigentlich auch das Ganze so sehen und sagen, vielleicht sind wir ja auf dem richtigen Weg, weil der Feind uns angreift. Weil ihn das stört, was Gott bei uns in Gang gebracht hat, wer Gott für uns ist, was wir von ihm verstanden haben. Und es ist wirklich so, ich erlebe das zunehmend, beobachte es immer mehr, Da, wo Jesus lebendig ist, und das betrifft auch uns selbst, das wird Auswirkungen haben in die Welt. Wenn Jesus kommt, dann muss das Böse seinen Platz räumen. Das ist das, was wir im Neuen Testament sehen, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und wir sehen auch, das Böse, das nimmt es nicht nur einfach hin, es wehrt sich, es bäumt sich auf, es versucht dann ja größer und mächtiger sich darzustellen, als es ist. Oder es versucht uns abzulenken. Aber es gilt, es hat gegenüber Jesus keine Chance. Weil Jesus der Sohn Gottes ist. Weil er Sünde, Tod und Teufel überwunden hat. Durch die Liebe Gottes, durch seine Hingabe. Und insofern können wir eigentlich dann auch doch entspannt bleiben in all den Angriffen, wenn wir bei Jesus bleiben oder wenn wir uns von ihm entfernt haben, dass wir wieder zu ihm zurückkehren, dass wir um Vergebung bitten, dass wir wieder versuchen, Richtung aufzunehmen oder die Richtung zu halten, in die uns Jesus auf den Weg gesetzt hat. Und ganz wichtig, dass wir gar nicht versuchen, aus eigener Kraft zu kämpfen, sondern dass wir Jesus kämpfen lassen. Denn wie es im ersten Johannesbrief heißt, der, der in uns ist, Jesus, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Jesus hat den wichtigsten Kampf gegen die Macht des Bösen vor 2000 Jahren mit seinem Tod am Kreuz gewonnen. Und in diesem Sieg dürfen wir leben. Überkleidet von außen, mit Jesus in uns, Jesus, der den Kampf führen will. Und Jesus möchte auch in uns diesen Kampf gegen die Sünde, die auch immer noch da ist bei uns, auch in uns diesen Kampf gewinnen und uns immer heiliger werden lassen. Und dadurch immer mehr Raum in uns gewinnen und dadurch immer stärker in die Welt hineinwirken können. Beschenkt mit Jesus Christus. Das ist die Wahrheit Gottes für uns, dass er uns mit Jesus beschenkt hat. Und diese Wahrheit, die soll uns in eine ganz neue Dimension führen, wie Gott nämlich in unser Leben hineinkommen will, ganz persönlich, und wie er durch uns dann auch in die Welt reinkommen will. Die Gedanken dieser Predigt, die können gerne vertieft werden im persönlichen Studium oder Beschäftigung mit der Thematik. Ich habe es geschafft, Arbeitsblätter bereitzustellen. Die liegen nach dem Gottesdienst im Foyer draußen aus. Sie können auch über die Webseite runtergeladen werden. Die Predigt kann nachgehört werden. Über die Webseite auch. Und es gibt die Möglichkeit, Nachgespräche zu führen. Da ist diese Woche einmal am Mittwochnachmittag im 60-Plus-Kreis, ein Stockwerk tiefer. Da werden wir darüber sprechen. Es gibt Kleingruppen, sogenannte Hauskreise, da liegen Listen im Foyer aus. Da kann man schauen, wo man sich vielleicht noch eintragen kann oder jemand kontaktieren kann. Und am Mittwochabend, auch ein Stockwerk tiefer um 20 Uhr, gibt es nochmal ein öffentliches Gespräch darüber mit all denen, die dazukommen möchten. Jetzt ist Zeit, dass wir das Abendmahl miteinander feiern. Und auch das ist eine vertiefende Anwendung. Es ist eine Möglichkeit zur vertiefenden Anwendung. Die Brotstücke, die wir dann gleich verteilen werden, und der Traubensaft, das sind letztlich die Zeichen der Liebe Gottes. Es soll uns wirklich vor Augen führen, wie sehr uns Jesus geliebt hat. Dass ja, er seinen Körper, dafür steht das Brot, für uns hat töten lassen und dass sein Blut geflossen ist, dafür steht der Traubensaft. Und letztendlich malt uns damit Gott vor Augen, dass wir geheiligt sind durch Jesus, wenn wir Jesus zum Herrn in unserem Leben gemacht haben, wenn wir in Jesus hineingeschlüpft sind, wenn wir von seiner Gerechtigkeit überkleidet sind. Und es wird deutlich, wir dürfen Jesus in uns aufnehmen, indem wir eben Brot und Traubensaft zu uns nehmen. damit er uns erfüllen und von innen her immer mehr heiligen kann. Damit wir immer mehr erfüllt werden können mit Gottes Heiligkeit. Und dass Gottes Heiligkeit dann durch uns auch in die Welt reinwirken kann. Amen.